Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Sebastian Vettel, Weltmeister! Oder, um es hier in der Landessprache zu sagen, Sekai Doni Ponwa, Nilen Renzukuno, F1 Oshawa, Suhai Suru, Japan und die Welt liegen ihm zu Füßen, dem alten und neuen König der Formel 1.
Und damit herzlich willkommen zu heute mal ganz rasanten Rennfahrer-Sonntagsfahrern. Mehr zum neuen alten Weltmeister Sebastian Vettel gleich. Außerdem haben wir Rennfahrer-Nachwuchs im Studio. An der TU Berlin bauen Studenten einen eigenen Rennwagen und als prominenten Mitfahrer steigt nachher noch ganz geschwenkt der Sänger Thees Uhlmann ein. Und jetzt darfst du auch noch mal Piep sagen.
Boop.
Der ist natürlich auch noch da, der Autopapst. Und gibt heute selbstverständlich auch wieder ferndiagnostische Hilfestellung, falls Sie Autoprobleme haben. Also schön, dass Sie dabei sind an diesem schönen sonnigen Sonntagmittag.
Die Sonntagsfahrer. Audienz beim Autopapst.
Unter der Nummer 0331 70 99 111. Wie gewohnt, Verbalhilfestellung bei Autoproblemen vom Autopapst. Heute mit sonnigem Gemüt dabei. Da legt man sich gern unter das Auto, Andreas, oder?
Na, solange die Sonne scheint und einem das Regenwasser nicht in den Kragen läuft, ist perfekt. Ja, dann kriegt man jedes Problem gewuppt. Gar kein Problem, müsstest du doch wissen.
Ja, dann rufen Sie doch gerne an unter 0331 70 99 111, wenn Sie Hilfestellung vom Autopapst benötigen. Hast du derzeit gerade so Problemfälle rumliegen?
Na, rumliegen nicht, eher rumstehen. Das ist ja das Schlimme beim Auto, wenn es erstmal steht. Ich habe zwei Lagerschalen, die sich nicht lösen wollen, in einem Achsschenkelgehäuse. Ich weiß nicht, ob du da jetzt ein Bild vor deinem inneren Auge hast.
Lagerschalen.
Aber ich konnte letztens auf einem Thüringer Wochenmarkt ein Spezialwerkzeug erstehen und hoffe, dass ich es damit gewuppt kriege.
Das ist verrückt. Du treibst dich so in der Republik rum, immer auf der Suche nach
Spezialwerkzeug,
ja,
genau.
Hallo, einen schönen guten Tag. Wer ist denn da?
Der Jan hier.
Hallo Jan.
Wie können wir dir helfen, Jan?
Ach, ich bin schon gleich drauf. Ja, das ist ja schön. Geht um ein Alfa Romeo 156.
Ja.
Das ist ein 3,2-Liter-Motor.
Und?
Und er hat Probleme nach dem Zahnriemenwechsel. Eventuell sind die Steuerzeiten leicht verstellt. Das Problem ist folgendes, es ist ein Leistungsverlust. Es war kein vorliegender Leistungsverlust nach dem Wechsel, sondern ein schleichender Leistungsverlust. Mittlerweile ist auch die Motorkontrollleuchte an.
Okay. Die Steuerzeiten werden ja nicht nur durch die Lage und Position des Zahnriemens gesteuert bei diesem Motor, sondern der hat ja auch noch so eine dynamische Steuerzeitenverstellung. Da gibt es so einen Steuerzeitensteller. Jetzt könnte man sagen, entweder versucht dieser Steuerzeitensteller den Versatz des Zahnriemens, so er denn vorhanden ist, auszugleichen, sodass man es eben nicht sofort merkt. Irgendwann kommt es dann aber eben an seine Grenze. Unterm Strich bedeutet das aber, dass man den nochmal auf Null setzt, also den Steuerzeitenhersteller sozusagen nullt und dann die Steuerzeiten eben nochmal statisch neu einstellt. Das passiert relativ oft, weil es eben nicht tägliche Routine ist, weil der Motor ist schon ein bisschen komplexer. Also ich würde, wenn es mein Auto wäre, jetzt die Steuerzeiten eben nochmal ganz genau kontrollieren mit den richtigen Werkzeugen und dann müsste es wieder gehen.
Also Jan, gute Fahrt weiterhin und gute Problemlösung. Tschüss, weiter geht's mit Norbert, hallo.
Norbert?
Ja, hallo, Norbert ist hier.
Ja, hi, guten Morgen.
Ich habe ein Vito 112 CDI, Baujahr 2000, 135 gelaufen und der verfällt ins Notlaufprogramm, wenn der Stecker vom Luftmengenmesser drauf ist.
Ja.
Wenn ich ihn abziehe, läuft er wunderbar, braucht einen halben Liter weniger Treibstoff.
Mhm.
Und wenn ich ihn raufstecke, fällt er wieder ins Notlaufprogramm, zeigt aber dann beim Auslesen keinen weiteren Fehler an. Warum man das macht.
Ja, dann würde ich doch den Stecker ablassen, oder?
Ja, das macht ja schon seit einem Jahr.
Naja, ist doch wunderbar. Also wenn er keinen Fehler anzeigt, könnte man prophylaktisch diesen Luftmassenmesser mal austauschen. Ich weiß nicht, wirst du vielleicht schon gemacht haben?
Ist passiert, ja klar. Ja.
Und hat auch nichts gebracht?
Nee.
Okay, na dann bleibt eigentlich bloß immer wieder übrig Kabelbaum möglicherweise, dass der ein Ding weg hat. Und solange man jetzt eben mit dieser Nothilfe ohne Luftmassenmesser wunderbar fahren kann und weniger verbraucht, da würde ich gar keine Fragen stellen, Norbert.
Ja, das ist gut. Ich bin auch durch den TÜV durchgekommen, also durch die Asien.
Naja.
Erstaunlicherweise, aber das ist...
Ja, also ich würde die Sache vergessen.
Okay.
Norbert.
Tschüss.
Und hoppla, da ist noch der Olaf.
Olaf?
Ja, hallo? Ja. Ja, hier ist Olaf.
Schieß los.
Hallo, ich habe ein Opel Signum 1,9 CDTI.
Mhm.
Das Getriebe wurde überholt. Jetzt hatte ich einen Unfall, total Schaden, aber das Getriebe ist halt neu. Und jetzt habe ich ein 2,2 CDTI gefunden, der einen Getriebeschaden hat, wo das Auto aber in Ordnung ist.
Aha.
Kann man das einfach so tauschen? Ist ein Sechsgang Automatik.
Kann man bestimmt. Wichtig ist natürlich, dass dann dem Auto mitgeteilt wird, was da für ein Getriebe eingebaut ist. Ist ja alles elektronisch gesteuert. Also ich persönlich würde vielleicht den Getriebetausch noch hinkriegen, aber die Anlernerei, die geht dann wieder nur, wahrscheinlich nur bei Opel, weil der Signum ja noch viel zu neu ist. Also es ist möglich, theoretisch, ob sich das finanziell lohnt und wer es macht, kann ich von hier aus leider nicht beurteilen.
Okay, gut. Olaf. Und Rußpartikelfilter, kann ich den auch nachträglich noch einbauen vom 1,9 in den 2,2er?
Wahrscheinlich nicht, wenn das Gutachten dazu nicht passt. Ja, also das ist rein technisch funktioniert es natürlich, würde man es auch eingebaut bekommen, würde wahrscheinlich sogar eine Besserung des Abgases bringen, aber es wird nicht legalisiert werden können, wenn nicht entsprechende Gutachten vorliegen.
Okay.
Olaf, nur erschütternde Antworten heute, aber
ja,
trotzdem noch.
Ja, nee, wahrscheinlich. Das andere war schon erschütternd genug.
Mach's gut, Olaf, okay. Gute Fahrt. Tschüss.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Weitere Audienzen im Laufe dieser Sendung.
Radio 1. Die Formel 1.
Suzuka hat die schönsten Kurven, das hat Sebastian Vettel im Vorfeld der Formel 1, des Formel 1 Rennens in Japan gesagt und die Strecke sollte ihm Glück bringen und sie brachte Glück, denn beim Zieleinlauf hört er über Funk dann Folgendes.
Sebastian, you're the 2011 World Champion, well done!
Der deutsche Formel 1 Fahrer ist zum zweiten Mal in Folge Weltmeister geworden, der Heppenheimer konnte den großen Preis von Japan zwar nicht gewinnen, aber er holte als Dritter mehr als das noch notwendige Pünktchen zum zweiten Triumph über den jüngsten Doppelweltmeister, den jüngsten Titelverteidiger. Und den Helden von Japan sprechen wir jetzt mit Volker Hirt, ARD Formel 1 Reporter in Japan. Hallo.
Hallo.
8 Uhr abends jetzt in Japan. Was passiert da gerade dann eigentlich? Wird da noch ordentlich gefeiert und sich mit Champagner übergossen oder machen die jetzt erstmal ein Ausrüchen?
Nee, leider zieht der Zirkus weiter. Am nächsten Wochenende ist schon wieder ein Rennen und das hier relativ nah in Korea. Und deswegen, wenn ich hier aus dem Fenster meiner Kabine schaue in die schwarze japanische Nacht, dann sehe ich ganz viele fleißige Bienchen, die alles zusammenpacken, denn das muss alles morgen früh ins Flugzeug ab nach Seoul und dann wird es runtergefahren, nochmal 4 Stunden nach Mokpo und das ist so ein kleines Städtchen im Süden Südkoreas und dort wird dann wieder Rennen gefahren. Deswegen, natürlich wird und wurde auch gefeiert. Hier ist ja ein Hotel ganz in der Nähe der Rennstrecke, das Suzuka Circuit Hotel. Da wohnen alle Fahrer, da wohnen alle Teammanager. Da wird natürlich noch ein bisschen Champagner ausgepackt. Die Pullen Bier haben auch die Red Bull Jungs alle in den Händen, aber das war es auch, weil der Zirkus zieht weiter.
Kommen wir doch nochmal zum Rennen zurück. Sebastian Vettel ist ja von der Pole gestartet und alle dachten, das wird ein Durchlauf, also ein Start-Ziel-Rennen für ihn. Jetzt ist er nur, in Anführungsstrichelchen, auf Platz 3 gelandet. Warum? Hat er nicht mehr alles gegeben? Wollte er lieber auf Nummer sicher fahren, taktisch?
Nee, das glaube ich nicht und nur ist natürlich völlig richtig, denn es ist das zweitschlechteste Ergebnis bisher in dieser Saison. Einmal gab es einen 4. Platz, das war beim großen Preis von Deutschland, insofern war das schon enttäuschend und enttäuscht war er auch, denn meistens hat er ja die Rennen gewonnen, 9 von insgesamt 15, muss man sich mal überlegen. Also er konnte heute nicht, er hätte machen können, was er wollte, die anderen waren einfach besser. McLaren und Ferrari haben deutlich aufgeholt, sie hatten lange Zeit, sich das Auto von Red Bull anzugucken, das natürlich dann auch zu kopieren. Sie entwickeln dieses Auto während dieser Saison immer weiter, während man beim Team von Sebastian Vettel die Entwicklung des aktuellen Arbeitsgerätes eingestellt hat und sich jetzt schon voll auf die Saison 2012 konzentriert.
Vettel erinnert ja schon fast so ein bisschen an Michael Schumacher, den Dauergewinner. 7-mal hat der den Weltmeistertitel eingeheimst. Hat der Vettel das Zeug dazu?
Natürlich hat er das Zeug dazu, aber 7-mal, uiuiui, das ist echt eine ganz hohe Messlatte. Also da bin ich immer sehr vorsichtig. Ich glaube, dass Sebastian Vettel in der Lage ist, auch im nächsten Jahr Weltmeister zu werden. Dann wäre es ein 3. Mal hintereinander und auch das wäre schon fast historisch, denn es hat bisher nur 2 Fahrer in der langen Geschichte der Formel 1 gegeben, die das geschafft haben. Juan Manuel Fangio in den 50er Jahren und eben Michael Schumacher. Aber 7, das ist echt eine ganz schön harte Zahl, wenn man sich anguckt, wie die sich hier freuen und wie ungewöhnlich das ist, dass man seinen Titel allein verteidigt. Da muss man sagen, Michael Schumacher im Rückblick hat schon eine Menge geleistet.
Sie haben gesagt, der Zirkus reist weiter. 4 Rennen stehen in dieser Saison noch aus. Was soll das eigentlich noch? Ist das noch in irgendeiner Art und Weise spannend?
Das ist sogar sehr spannend, finde ich, denn das Rennen heute war ja auch relativ spannend. Es hat spannendere gegeben in dieser Saison, ohne Zweifel. Aber als die ersten drei über den Zielstrich waren, da waren gerade mal 4 Sekunden vorbei. Also das war schon sehr, sehr knapp am Ende. Und viele Rennen in dieser Saison waren wirklich überaus spannend. Und natürlich ist jetzt die Weltmeisterschaft entschieden. Das ist das eine. Aber der große Preis von Korea, von Indien, wo man zum ersten Mal fährt, von Abu Dhabi, von Brasilien, diese großen Preise, und die heißen nicht umsonst so, die sind noch nicht entschieden und jeder möchte vielleicht dann auch doch mal gewinnen. Zum Beispiel ein Michael Schumacher, der lange Zeit oder auch mal aufs Podium kommt, wie Michael Schumacher das lange Zeit nicht mehr getan hat. Also es gibt da noch eine Menge zu gewinnen und wenn ich mir die Zuschauerkulisse hier angeschaut habe und an Brasilien beispielsweise denke, wo das eine riesige Veranstaltung ist, dann sind das natürlich noch herausragende Sportveranstaltungen.
Vielen herzlichen Dank, Volker Hirth, unser ARD-Experte in Japan, im dunklen Japan mit Blick auf den Zusammenbau alles dessen, was da steht. Und einen schönen Abend Ihnen dann noch und fröhliches Weiterreisen zum nächsten Punkt des Zirkuses. Tschüss.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
Andreas, hast du eigentlich, ich meine, ich weiß, mittlerweile fährst du eher so gemäßigt, so.
Was heißt mittlerweile?
Als würdest du einen kleinen karierten Hut tragen? Aber hattest du früher mal so Vorstellung, Rennfahrer wäre was für dich?
Jetzt ist es eigentlich so, dass es das Rennfahrer was für mich wird. Historischer Motorsport, das ist genau das, was.
Achso, weil die fahren eh nur 80.
Sag mal, wer hatte denn immer die Punkte wegen zu schnell fahren? Ich nicht. Ja?
Nee, aber also so Rennfahrer, wäre das sowas, wo dein Herz noch für.
Das macht super Spaß. Also ich bin ja schon ein paar Mal über richtig professionelle Rennstrecken gefahren, auch mit na, ich will jetzt nicht sagen konkurrenzfähigen Autos, aber mit Autos, die eben schon das Prädikat Rennwagen verdienen und macht super Spaß. Allerdings nach 3 Runden bin ich immer durch, ne?
Ja?
Keine Kondition.
Wieso? Wobei kommst du nur da außer Atem?
Ja, du bist noch nie auf so einer Rennpiste gefahren,
nee,
oder? Ja, nicht außer Atem, man schwitzt einfach, man wird richtig, das ist total anstrengend. Die Fliehkräfte und Konzentration.
Weiß ich auch warum nicht. Ich möchte da nicht neben dir sitzen, wenn du schwitzt.
wir fahren mal eine schnelle Runde, Baby.
Ja, in unserem Fahrzeugbrief heute auch, wäre der konkurrenzfähig Ferrari Daytona Spider?
Also der Daytona selber natürlich, das ist eine super Kiste. Allerdings den Spider, weiß ich nicht, Cabrios sind ja immer ein bisschen verwindungsfreundlicher und für schnelle Kurven.
Mit dem, der den gefahren ist, da wäre ich mitgefahren.
Ah, okay.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief. Don Johnson setzt seine Ray-Ban-Sonnenbrille auf, zieht sich das Armani-Jackett über und schwingt sich in den schwarzen Ferrari Daytona Spider. Dem 24-jährigen Schauspieler ist die Rolle des Detective Crockett in der Krimiserie Miami Vice wie auf den Leib geschneidert. Mit pastellfarbenen Designer-Jacketts und Langhaarfrisuren prägt die TV-Serie Miami Vice 1984 den Stil eines ganzen Jahrzehnts. Matthias Meckel vom Technikmuseum Speyer.
Italienische Anzüge, italienische Schuhe, italienisches Auto. Der Name Daytona kam daher, dass Ferrari Ende der 60er Jahre in Daytona das Langstreckenrennen gewonnen hat. Eigentlich heißt das Auto 365 GTS 4, wobei die 365 steht für den Hubraum pro Zylinder, GT für Gran Turismo, S für Speyer und das Schrägstrich 4 für 4 oben liegende Nockenwellen.
Miami Vice wird weltweit ausgestrahlt. Auch im verschlafenen norditalienischen Maranello erfreut sich die Serie großer Beliebtheit. Außer bei einem berühmten Bürger der Stadt, Enzo Ferrari. Der Chef der legendären italienischen Autoschmiede kann sich nicht darüber freuen, dass im fernen Florida coole Detectives in seinem Ferrari Daytona den Miami Beach entlangfahren. Denn dieser Ferrari Daytona ist eine Fälschung. Der sündhaft teure italienische Luxuswagen ist in Wirklichkeit ein Chevrolet mit der Karosserie eines Ferrari.
Ein originaler Daytona-Spider war eigentlich unbezahlbar zu der Zeit, um da 5 gleiche hinzustellen, mit denen dann die Serie gemacht wird. Und es sind nur 125 Originale gebaut worden. Von da also mal 5 Originale zu bekommen, wäre schon mal eher ein Problem. Und die haben gedacht, okay, es gibt eine Corvette, eine schöne Karosserie kann man da auch drauf bauen. Und dann sind die halt pfiffig hingegangen und haben Daytona-Karosserien auf Corvetten gebaut.
Enzo Ferrari droht mit einer Klage, falls die Replika nicht vom Bildschirm verschwindet. Der schwarze Daytona wird daraufhin stilgerecht in die Luft gejagt. Ferrari-Chef Enzo ist zufrieden und schickt sogar Ersatz. Don Johnson darf von nun an in einen weißen Ferrari Testarossa steigen.
Der Fahrzeugbrief. Sonntag der Rennautos. Jetzt geht's auch wieder um Rennautos. Der Traum eines jeden Autotüftlers, einen eigenen Rennwagen zu basteln oder zu bauen, der dann natürlich auch fährt und zwar mit ordentlich PS unter der Haube. Und an der Technischen Universität Berlin haben Studenten die Möglichkeit, diesen Traum wahr werden zu lassen. Bei dem Projekt FastTube wird ein eigener Rennwagen geplant und selbst zusammengebaut, der dann bei der Formula Student Germany sich gegen internationale Konkurrenz eben von anderen Studenten zusammengebauten Rennwagen behaupten muss.
Und bei uns im Studio sind jetzt Jana Knode und René Dukat, beide Studenten, die bei dem Projekt mitmachen. Schönen guten Tag, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Jedes Jahr wird ja mit und von Studenten ein neues Auto aufgesetzt. Das ist genau wie bei der richtigen Formel 1. Da kommt ja auch immer das neue Modell raus. Und ihr seid jetzt auch auf der Elektromobilschiene angekommen. Was genau für einen Rennwagen kommt denn da raus? Optisch und technisch hätte ich da gerne mal so ein paar Eckpunkte, damit ein Bild von meinem inneren Auge entsteht.
Ja, seit 2010 gibt es jetzt in der Formula Student auch die Elektroklasse und in 2010 haben wir auch einen Elektrowagen gebaut. Im Moment haben wir leider nicht genügend Elektrotechniker, um wieder einen Wagen bauen zu können, aber die haben natürlich eine viel größere Beschleunigung und sind natürlich auch, weil sie in der Industrie noch nicht so sich durchgesetzt haben, noch ein sehr spannendes Feld, auf dem wir viel machen.
Dann mal ein paar Eckdaten zu dem, den ihr gerade baut, René. Wie sieht er aus? Was hat er unter der Haube? Hat er eine Haube?
Er hat keine Haube, leider nicht. Wir haben eine Karosserie. Ansonsten die Eckdaten sind halt, er hat 87 PS, beschleunigt sehr gut. Auf 100 ist er in so grob 4,2 Sekunden. Allerdings haben wir ihn gedrosselt. Also er hat halt einen Restriktor drin, der begrenzt ist und dadurch fährt er maximal 120 ungefähr.
Sieht das schick aus?
Auf jeden Fall.
Jana studiert Wirtschaftswissenschaften, René Verkehrswesen. Daraus schließe ich, dass diese Rennwagenbau AG eine interdisziplinäre Veranstaltung an der Universität ist. Aber warum macht ihr da mit?
Zum einen ist es natürlich, die theoretischen Sachen aus den Vorlesungen mal praktisch anwenden zu können. Und es macht einfach total Spaß, seinen eigenen Rennwagen bauen zu dürfen. Und es ist einfach, ja, echter Rennsport.
Das ganze Projekt FastTube, so heißt es ja, wird an der Technischen Universität Berlin studentisch organisiert. Das heißt, die Uni stellt nur die Räumlichkeiten und das Ganze wird von Sponsoren finanziert. Den Rest macht ihr aber. Also ihr setzt das Ding tatsächlich auf die Räder. Was haben denn beispielsweise die Sponsoren daran für ein Interesse? Wenn die jetzt einen Motor zur Verfügung stellen, wollen die den danach haben? Oder sind die nur froh, wenn der irgendwo ganz schnell und gut ankommt?
Die Sponsoren haben daraus verschiedene Vorteile. Zum einen natürlich, dass Nachwuchsingenieure, von denen sie wissen, dass sie schon ziemlich viele Erfahrungen haben, auch von den Soft Skills her, Time Management, strukturiertes Arbeiten und so. Das haben Leute natürlich drauf, wenn sie in so einem Projekt mitgewirkt haben. Zum anderen ist es aber auch teilweise, dass die natürlich Testträger uns zur Verfügung stellen, die wir dann für die ausprobieren, Komponenten, die bei denen auch noch neu sind und wozu sie dann natürlich auch Ergebnisse haben möchten.
Was für ein Glück für euch. Aber mal so ganz praktisch betrachtet, René, wie geht das los? Da sitzen dann halt Leute aus den Wirtschaftswissenschaften, aus dem Verkehrswesen und wer auch noch immer so, vielleicht auch noch ein Englischstudent und dann sitzt und denkt so, was bauen wir denn dieses Jahr für uns? Jetzt fangen wir mal an. Einer macht einen Plan und losgeschraubt.
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Es geht halt darum, wir haben jetzt auch gerade vor kurzem den Wechsel gehabt, dass viele abgegangen sind, gerade weil ja auch das Studium jetzt beendet ist. Und wir sind jetzt gerade wieder in Aufbauphase, haben halt wieder Mitgliedererwerbung und befinden uns jetzt zurzeit in der Konstruktionsphase, wo wir erstmal so die groben Modelle erstellen von dem Auto und ja, dann auf die kleinen Feinheiten eingehen und das Auto so konstruieren und
Das heißt, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen. Jana zum Beispiel ist bei Marketing, hast du vorhin erzählt. Du, Verkehrswesen, bist eher so im Konstrukteursteam oder wo bringst du dich ein?
Genau, im Konstruktionsbereich bringe ich mich ein und dann auch später in der Fertigung.
Und das Ganze ist ja ein Wettbewerb letzten Endes. Es gibt noch andere Universitäten, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, die dann sicherlich nach einem Reglement arbeiten müssen. Wo steht denn die TU Berlin? Ist da eine Pole drin?
Im Moment leider nicht. Das hat zum einen natürlich Standort Hintergründe, dass einfach je nachdem, wo das Team vom Standort her ist, anders finanziell unterstützt werden kann. Aber wir, ja, steigern uns immer besser. Von den Ostteams sind wir eigentlich schon recht gut hier in Deutschland. Und im Moment sind wir auf Platz 36 im deutschen Event gewesen von 80. Ja, und in der Weltrangliste leider nicht so weit oben.
Aber das heißt richtig, Formula Student Germany, da geht's auf die Rennstrecke und ihr tentert vorher aus, wer fahren darf?
Ja, ist richtig. Also wir hatten letzte Saison leider nicht so viel Testzeit und daher haben wir es einfach aus einem ganz normalen Kartrennen haben wir veranstaltet und da sind dann die besten Fahrer für gewählt worden.
Also ich bin optimistisch. Die nächsten Weltmeister stehen hier bei uns im Studio, was Sebastian Vettel in Suzuka in Japan kann, können Jana und René von der TU schon lange, oder?
Auf jeden Fall, ein bisschen alt schon.
Beim Projekt Fasttube wird ein eigener Rennwagen von Studenten gebaut, aber noch ist er nicht fertig. Wie kommt ihr jetzt wieder nach Hause? Mit Bus und Bahn.
Mit Bus und Bahn, genau.
Herzlichen Dank für den Besuch im Studio und viel Erfolg.
Danke. Tschüss, ihr beiden.
Die Mitfahrzentrale.
Der Sänger T.S. Ullmann ist vor allem als Frontmann der Band Tomte bekannt, kann aber auch alleine. Zurzeit ist er mit seinem Album T.S. Ullmann solo unterwegs und in seinen Texten taucht zwar gelegentlich auch mal ein Auto auf, er selber hat aber gar keins, er trampt lieber und tatsächlich hat er in seiner wilden Jugendzeit im niedersächsischen Hemmendorf auch schon mal eine Katze überfahren. Na, das klingt doch vielversprechend genug, um T.S. Ullmann mit voller Freude in die Mitfahrzentrale der Sonntagsfahrer einzuladen. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Wie war das mit der Katze?
Mein Bruder hatte gerade frisch seinen Führerschein und wir durften zum ersten Mal, dann sind wir zu einem sonntäglichen Ausflug in ein Restaurant gefahren, meine Eltern voraus, wir mit so einem Kleinwagen hinterher. Wir durften das erstmal so Kassetten, unsere Kassetten im eigenen Auto hören. Und da laufen natürlich immer Katzen in den Dörfern über die Straße. Bei der Jungfernfahrt meines Bruders haben wir sofort eine Katze überfahren, haben die auch mit dem Rückspiegel weglaufen sehen und dann sind wir auf den Hof gegangen von den Bauern und dann haben wir gerade eine Katze von ihnen überfahren. Ich glaube, die liegt da vorne und die hat noch so gezuckt. Man aber auch, das macht nichts. Spaten genommen und der schnell das Genick gebrochen. Mein Bruder nicht. War dann etwas betroffen.
Gruselig. Hat das dein Verhältnis zum Autofahren irgendwie beeinträchtigt?
Ich glaube, das war nicht der Keypoint, aber habe ich gerade Keypoint gesagt?
Ja, klang gut. Ja,
also ich zahle 10 Euro an die Erhaltung der deutschen Sprache. Nee, das hat damit nichts zu tun gehabt. Ich fahre einfach nur wahnsinnig ungern Auto, ehrlich gesagt, inzwischen. Also ich habe kein Auto, ich will kein Auto. Es nervt mich, es stresst mich. Zeiten von Individualverkehr sind definitiv zu Ende.
Ist aber doch eigentlich ganz untypisch. Du bist ja geboren in einem 9000-Seelen-Kaff, sagen wir hier aus Berlin.
Ja.
Hemmendorf heißt es in Niedersachsen. Nach meiner Meinung...
Heißt das.
Bitte?
Hemmoor, H-E-M-M-O-R.
Hemmoor, okay.
Ist nicht schlimm.
Da braucht man doch ein Auto. Also wenn ich hier die Brandenburger Verhältnisse als Beispiel nehme, da kommt man nicht ohne Auto nicht in die nächste Disco und
Ja, das stimmt natürlich auch. Das ist, also ich denke jetzt ja gerade schon dann als Städter und sowas, was die Leute in der Stadt mit dem Auto durch die Gegend kurven und einfach im Stau stehen, ich kann es nicht verstehen, wie man einmal oder zweimal in seinem Leben auf dem Cottbusserdamm im Auto im Stau steht und ohne Depression da wieder rauskommt.
Tauchen wir aber nochmal in die wilde Adoleszenz des T.S. Ullmann. Führerschein hast du gemacht.
Ja.
Ganz ordentlich bestanden, nichts passiert.
Alles gut.
Und wie ging es dann weiter? Also musste man dich immer mitnehmen oder hast du zu Hause gesessen und gehäkelt, wenn die anderen in die Disco gefahren sind?
Ne, das ging ja immer noch so im Rotationsprinzip, wer dann in die Discos fahren musste und sowas. Und dann war man natürlich auch stolz. Ich meine, das ist natürlich sehr, sehr romantisch, wenn man zum ersten Mal in die Disco fährt.
Aber tatsächlich hat nach der Katzenaktion deine Mutter dir das Auto noch geliehen?
Das ging alles in Ordnung, auf jeden Fall. Roter Micra 1 ist ein tolles Auto.
Stichwort Trampen. Du bist Fan, findest das gut. Wie und wohin bist denn du so getrampt?
Mir ist einfach aufgefallen, dass inzwischen, glaube ich, extrem wenig Leute trampen. Und als ich so groß geworden bin, war das noch so ein ganz normales Transportmittel. Also wir sind einfach als Mutprobe sind wir zwischen den Dörfern hin und her getrampt, weil das irgendwie auch so ein bisschen cool war. Und dann bin ich ab und zu einfach nach Hamburg getrampt und als ich dann angefangen habe in Köln zu studieren und immer ärmer wurde, da habe ich einfach die Strecke Hemmoor Köln mit Trampen abgerissen und sowas. Und das ist eigentlich immer, also ich möchte es keinem empfehlen und sowas, und vor allen Dingen vielleicht auch keinen Damen empfehlen, aber bei mir hat es immer super geklappt und vor allen Dingen auch zu 90% wurde man so von coolen Geschäftsmännern in schnellen Autos mitgenommen und das war dann echt super.
Und wann bist du das letzte Mal getrampt?
Das letzte Mal getrampt.
Ja.
Da hatte ich auf jeden Fall noch beide Daumen. Warte mal. Das ist bestimmt schon 12 Jahre her.
Ist was an uns vorübergegangen? Hat der T seine Daumen verloren?
Naja, musst du ja, brauchst ja einen Daumen, brauchst du ja zum Raushalten. Ja.
Nee, also das ist wirklich, also das ja. War wirklich, habe ich also keine Kohle gehabt, musste trotzdem da runter und dann ist man einfach getrennt.
Na gut, also mit anderen Worten, jetzt hat er Geld und kommen wir mal zu den,
aber kein Auto.
Zu den schicken Autos der Geschäftsleute. Offenbar hat sich das ja irgendwie festgesetzt. Es gibt nämlich einen Song, da steht und aufgemotzte Autos fahren kreischend durch die Nacht. Ist das darauf zurückzuführen oder bist du einfach so letztendlich doch Fan von dicken Kisten? Fährst du nur nicht?
Das ist ja so ein, der Song heißt Sommer in der Stadt, in dem das vorkommt. Das ist so für mich so ein Neukölln-Sommersong. Und einfach auch dokumentarisch, was so passiert in so einer Nacht in Neukölln, wenn es heiß ist und die Leute durchdrehen. Und das es geht natürlich ein bisschen einfach in die Richtung, so jemand fährt mit einem aufgemotzten Auto an mir vorbei und es ist krachend laut. Und ich überlege mir, mein Gott, der gibt wirklich Zeit und Energie da rein, sein Auto aufzumotzen. Dann fährt er noch viel lauter, als er eigentlich muss. Also quasi ein Unverständnis den anderen gegenüber. Wenn ich dem aber erzählen würde, ja, was machst du, ich spiele in so einer kleinen Rockband und fahre so durch die Gegend, der wird ja genau dasselbe über mich denken. Was ist das denn für ein Hirni? Der macht Musik. Oh Gott, ist das unangenehm. Und so, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, natürlich.
Dass man so Sachen so aufschreibt, die so eigentlich ganz fern von einem sind. Und wenn man da zweimal drüber nachdenkt, sind die gar nicht mehr so fern, sondern ist alles nur eine Verzerrung der eigenen Realität.
Wenn du aber jetzt doch ein Auto haben würdest, was wäre das für eins? Ein altes oder neues und wenn so, neues, ein offenes oder geschlossenes?
Wenn dann neues, wenn sowas kaputt geht, dann kriege ich das ist nichts für mich. So, also, wenn dann was neues. Was neues mit einem großen Kofferraum.
Okay, also praktisch.
Das ist ja die unsexyste Antwort, die ihr jemals bei dieser Rubrik bekommen habt.
Ach, wir sind viel gewohnt.
Die zweitunsexyste.
Und schmerzfrei. Aber jetzt kommst du wie jeder, der auf der Rückbank bei den Sonntagsfahrern einsteigt, in den Mitfahrercheck. 5 Sätze, die wir beginnen und die du vervollständigen musst.
Genau. Sehr gut. Kommen wir zurück zum Trampen. Als Anhalter würde ich gerne mal mitfahren bei
Angela Merkel.
Ich singe im Auto, wenn
der Song, der auf Radio 1 läuft, mein Herz trifft.
Wenn ich Bahn höre, assoziiere ich sofort
meine Züge kommen pünktlich, meine Schaffner sind freundlich.
Das Schönste am Tourbus unterwegs sein ist,
wenn man nach einem tollen Konzert mit guten Freunden aus so einer Stadt rausrollt und denkt so, wow, das war echt gut heute Abend.
Ich würde gerne mal bei Angela Merkel mitfahren, weil
ich glaube einfach, dass das eine sehr eine der 10 Personen in Deutschland ist, die interessantesten Geschichten zu erzählen hat.
Was
ist denn der Obama so privat?
Ja. Was würdet ihr für Musik hören, du und Angela?
Steht doch so auf Klassik, oder? Da würde ich mich einfach unterordnen.
Okay, cool. sie würde fahren, du auf dem Beifahrersitz.
Man könnte Dead Kennedys würden wir hören.
Ah, gutes Stichwort. Wir Klassik, haben uns nämlich jetzt von deinem Soloalbum auch einen Song rausgesucht, Die Toten auf dem Rücksitz.
Ja.
Was soll das?
Was das soll?
Ja, sind die richtig tot oder was ist da tot?
Mann, bereitet euch doch mal ein bisschen vor, das ist nur wirklich Gymnasiastenlyrik, das versteht doch jeder. Nein, Entschuldigung, das ist so gemeint, so, es gibt ja immer diesen romantischen Wunsch, wegzufahren, alles hinter sich zu lassen, neu anzufangen, am liebsten noch mit einer Person, die man liebt und wegfahren und ab in die Sonne. Es ist aber, glaube ich, so, dass wenn man so durch die Gegend lebt, dass man gute Sachen und schlechte Sachen und schlimme Sachen und tolle Sachen erlebt. Und die Erlebnisse bleiben ja immer hinter einem.
Siehst du,
man wird die ja nie vergessen. Man kann die ja nicht ausdingsen, rausätzen aus dem Gehirn. Ich glaube aber daran, dass selbst die ganzen Erinnerungen, dass die dann doch ein Lied für einen singen und einem alles Gute wünschen für den Lebensweg.
Siehst du, so Tees, mein Keypoint ist doch viel schöner, wenn du das erklärst, oder?
Auf jeden Fall.
Vielen herzlichen Dank. Schönen Tag noch.
Alles klar, euch noch einen schönen Sonntag.
Ja, tschüss. Gute Reise. Tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.